Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
Einen wunderschönen guten Morgen am Freitag, dem 5. April, begrüße ich euch zu Fußball MML Daily, liebe Dailies. Ich bin froh, dass ich in dieser Woche hier auch mal tatsächlich begrüßen darf und mache das natürlich immer gerne. Freitags ist ja eine besondere Sendung, kennt ihr ja. Es gibt Fragen an den Spieltag. Das heißt, wir sind nicht allein, Lena und ich, wir sind zu dritt. Aber erstmal müssen wir Lena natürlich, um überhaupt mal zu zweit zu sein, hier in den Podcast reinholen. Deswegen sage ich jetzt das beliebte Kommando. Guten Morgen, Lena Kassel.
Ja, guten Morgen. Ich bin nicht so guter Dinge heute. Ich bin nämlich wieder zurück in Berlin. Oder wie ich sage, ich bin wieder zurück in Mordor. Ich war ja die letzte Woche irgendwie schön im Paradies. Und ja, ich wurde mit 8 Grad und Nieselregen begrüßt. Von daher, ja, welcome back. Hey.
Hey. Schön. Ja, Mordor ist das richtige Stichwort, um trotzdem diesen Podcast zu einem Platz an der Sonne zu machen, haben wir uns ja was ausgedacht, ne?
So ist es. Sein Spitzname ist Herzi. Da kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Deshalb lass uns beginnen mit folgender Rubrik.
Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
Denn der 28. Spieltag steht vor der Tür oder anders gesagt noch 7 Leverkusen-Siege. Dann ist Sommerpause. Aber Spaß beiseite. Es stehen einige sehr interessante Partien auf dem Programm. Und weil es am Wochenende eben auch etwas spannender werden könnte, haben wir heute jemanden zu Gast, der unsere analytischen Fähigkeiten noch einmal vervielfachen wird. Für The Zone ist er als Reporter im Einsatz und immer da zu finden, wo die Musik gerade spielt. Deswegen einen donnernden Applaus und herzlich willkommen, Daniel Herzog.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, ihr beiden. Jetzt, das ist natürlich ein hartes Intro, ein schwieriges Intro jetzt für mich, ne? Also ich soll den Platz an der Sonne, soll ich erstmal euch bringen, soll hier analytisch was dazu beitragen. Also es ist nicht einfach, ne? Es wird schwierig für mich.
Hast was vor dir.
Ja, hast was vor dir. Und du hast uns ja auch im Vorfeld dieses Podcasts gesagt, dass du normalerweise ja gar keine Podcasts machst, beziehungsweise nicht so häufig zu Gast bist. Das hat sich ja jetzt aber jüngst geändert, denn du bist ja selber unter die Podcaster gegangen und bist ja mittlerweile sowas wie ein Kollege von uns. Erstmal Glückwunsch dazu, denn du hostest den noch relativ neuen Podcast Power Brains, das Sporternährungsquiz. Was macht ihr denn da?
Jetzt könnte man natürlich meinen, liebe Lena, das ist einfach nur eine Quiz-Sendung, ja. Ist es auch, aber eben nicht nur. Im Endeffekt ist es ein ganz normaler Podcast, also da wird auch viel gequatscht, aber wir haben eben dieses Quiz, dieses Sporternährungsquiz, an dem wir uns so ein bisschen entlanghangeln. Das ist unser roter Faden. Wir haben ja bekannte Sportler zu Gast, jetzt zum Beispiel aktuelle Folge René Adler, Ex-Fußballer, wahrscheinlich für alle, die jetzt zuhören, auch ganz spannend, weil er eben auch über das spricht, was eben nicht zwingend mit dem aktiven Fußballerleben zu tun hat, sondern mit dem, was danach kommt. Und wir quatschen in diesem Podcast eben logischerweise über diese Personen, die zu Gast sind, also weiß ich nicht, Sebi Kienle, Ironman-Gewinner auf Hawaii war schon zu Gast, wir haben Joey Kelly schon zu Gast gehabt, Joe Wünsche, eine Fitness-Influencerin war zu Gast und. Könnt ihr euch anhören, jeden zweiten Donnerstag kommt das raus. Auf jeden Fall, man hat eben immer diesen Lerneffekt dabei, weil jeder natürlich mitquissen kann, also was Sporternährungsfragen angeht. Und ich bin wirklich eine absolute Pfeife, was das angeht und habe schon sehr viel gelernt in diesem Podcast.
Und gibt es auch was zu gewinnen? Also 5 richtige Fragen und man kriegt 7 Proteine oder irgendwas?
Ja, ist gar nicht schlecht. Gar nicht so schlecht. Es gibt tatsächlich was zu gewinnen. Kann man leider nicht selber beeinflussen, aber der Gast kann Punkte sammeln. Und 24 gibt es maximal. Und je nachdem, wie hoch diese Punkteausbeute ausfällt, gibt es einen Powerbar-Gutschein. Also sagen wir mal, wenn er 15 Punkte macht, kriegt man 15% Powerbar-Gutschein. Ist ja auch nicht verkehrt.
Das ist nicht verkehrt. Und okay, du hast gesagt, du hast schon einiges gelernt. Meine Frage, die ich mir immer stelle, ist, ich bin mittlerweile seit kurzem in diesem Proteinriegel-Game. Und ich stelle mir wirklich die Frage, ich kaufe mir diese Dinger nach dem Sport, ich esse sie und sie schmecken mir leider zu gut, als dass ich denke, dass sie wirklich was bringen. Mhm. Liege ich damit richtig?
Nein. Ja, aber machst du auch Sport, Lena? Das ist ja die Hauptfrage. Oder isst du wirklich nur diese Riegel?
Ich esse nicht nur Riegel. Ich gehe ins Gym, ja, nicht so aktiv wie du. Mhm. Das ist schon, also du könntest dich auch bald beim Ironman anmelden, wenn ich deinen Social-Media-Aktivitäten so folge. Das ist ein bisschen reduzierter, aber ich schwitze zumindest auch. Und danach gönne ich mir dann so einen Proteinriegel in der Hoffnung, dass meine Muskeln relativ schnell wachsen. ist dem denn so, wenn ich das esse?
Nicht ausschließlich. Ich merke schon, du solltest einfach mal Powerbrains hören, liebe Lena, weil dann wirst du auf jeden Fall schlauer, was das angeht. Also natürlich, Proteine sind wichtig, damit Muskeln wachsen, absolut. Aber es ist eben nicht alleine entscheidend dafür. Und zum Beispiel kann man auch in diesem Podcast lernen, warum man zum Beispiel Wein trinken darf oder vielleicht auch nicht darf vorm Schlafengehen. Es gibt ja diesen Mythos, dass Rotwein vorm Schlafengehen ganz gut sein soll. Hört einfach mal rein. Es gibt interessante Fakten.
Genau, ihr werdet aufklären, dass Rotwein morgens zum Aufwachen viel besser ist als zum Einschlafen.
Gut, Mike, ich weiß nicht, was du für Gewohnheiten hast, aber...
Nee, die auf keinen Fall.
Nun ja.
So, jetzt aber mal rein in die wilde Fahrt, oder?
Ja, lass uns mal loslegen. Wir fangen mit dem Spiel heute Abend an. Eintracht Frankfurt empfängt nämlich Werder Bremen. Trotz eines des sechsten Tabellenplatzes ist man in Frankfurt derzeit irgendwie unzufrieden. Seit Februar sammelte die Eintracht nämlich nur 2 Pflichtspielsiege. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch, dass die Frankfurter nur eines ihrer letzten 7 Ligaspiele verloren haben. Bei Werder sieht das ähnlich aus. Mit dem aktuellen Tabellenplatz 10 ist man zwar zufrieden, aber die Formkurve zeigt ganz klar nach unten. Zuletzt gab es 4 Niederlagen am Stück. Zudem plagen Werder personelle Probleme. Ginma, Stark, Alvero, Kovnatski fallen die nächsten Wochen verletzungsbedingt aus. Jung ist auch noch für 2 Spiele gesperrt. Außerdem mussten die Grün-Weißen in den letzten Tagen bekannt geben, dass Woltemade und der aktuell verliehene Dingchi den Club im Sommer verlassen werden. So, Frage an dich, Herzi. Wer setzt sich in dem Spiel durch und wohin geht denn die Reise für die beiden Clubs in dieser Saison?
Ja, also du hast ja gerade gesagt, irgendwie bei Frankfurt ist man nicht so zufrieden. Ich kann es nicht ehrlicherweise nicht wirklich verstehen, weil man hat genau exakt die gleiche Bilanz wie vergangene Saison. Du hast 41 Punkte nach 27 Spielen und genau das hattest du vergangene Saison auch. Und alles, was vor dir steht in dieser Saison, spielt besseren Fußball. Also von daher, viel mehr ist einfach nicht drin und du bist nach wie vor auf einem Europapokalplatz, wirst den höchstwahrscheinlich auch halten, weil die dahinter sich irgendwie gegenseitig die Punkte so ein bisschen klauen. Deshalb kann ich es nicht ganz verstehen, warum man da unzufrieden ist. Und ich finde, mit der Vertragsverlängerung von Markus Krösche auf der Sportvorstandsebene hast du sowieso die wichtigste Personalie erstmal jetzt wieder länger an Bord bis 2028. Deshalb, also ich finde, bei der Eintracht ist alles fein. Und auch bei Bremen, ja, okay, die haben 4 Spiele verloren in Folge. Und trotzdem ist alles fein. Ja, du bist irgendwo im Mittelfeld, spielst jetzt nicht um Europa, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt bei Bremen unbedingt auch wollte, beziehungsweise ob das Ziel war, um Europa zu spielen.
Daniel, wenn du jetzt aber auf die Partie jetzt speziell schaust, wir haben jetzt gerade so ein bisschen generell auf die beiden Vereine geguckt, was denkst du? Frankfurter Eintracht ja zu Hause meistens auch relativ stark unterwegs. Die Werderaner hängen so ein bisschen durch. Also glaubst du, das wird auch ein Sieg für Frankfurt oder hast du das Gefühl, Werder kann die Eintracht schon auch ein bisschen ärgern?
Ja, du hast ja gesagt, zu Hause ist die Eintracht ja eigentlich eine Macht. Haben, glaube ich, nur eins von den letzten 23 Heimspielen verloren. Kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Bremer die da jetzt großartig ärgern. Deshalb gehe ich ganz klar auf Heimsieg Eintracht.
Vor allen Dingen auch, ich glaube, wenn man so ein bisschen die Bremer Situation beleuchten möchte, warum sie jetzt auch die ganzen Spiele verlieren. So, ich glaube, das erste Mal seit einem Jahr, dass sie da wirklich auch einige Spiele am Stück verlieren. Ich glaube, das kann man relativ gut auch an der Torflaute von Marvin Ducksch ablesen, ne? Ich glaube, der hat jetzt seit 7 Spielen nicht mehr getroffen. Wir haben es ja jetzt auch eingangs erwähnt, dass jetzt ein Ginma, der zweitbeste Torjäger, auch noch verletzungsbedingt fehlt. Und dann wird es irgendwie in der Werderaner Offensive auch relativ dünn. Also dadurch, dass Niklas Füllkrug nicht mehr da ist, ist die Offensive irgendwie nicht so breit bestückt. Woltemade spielt zwar irgendwie im Sturm, aber ist jetzt auch nicht sonderlich torgefährlich. Auch das haben wir in dieser Woche schon mal besprochen. Und wenn man bei der Eintracht eine Sache sagen kann, ist, dass sie auch relativ häufig zu Null spielen. Schon 7 Mal jetzt in dieser Saison. Das ist jetzt schon so oft wie in der kompletten vergangenen Vorsaison. Also von daher glaube ich auch, dass den Werderanern da gerade offensiv einfach die Durchschlagskraft fehlt und so ein bisschen das Momentum, dass sie da keinen Stürmer haben, der gerade besonders treffsicher irgendwie unterwegs ist. Und von daher glaube ich auch, dass die Frankfurter diesen 6. Platz weiterhin behaupten werden und ja, damit zumindest rein tabellarisch zufrieden sein müssen, so wie du es auch gesagt hast, Herzi. Sie haben sich da jetzt nicht sonderlich verschlechtert im Vergleich zur Vorsaison.
Der 1. FC Köln trifft auf den VfL Bochum. Das ist etwas, was man ein echtes Kellerduell nennt. Der FC steht mit 19 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz. Der VfL rangiert mit 26 Punkten auf Platz 15. Gute Nachrichten für die Kölner. Der zuletzt fragliche Davy Selke ist für das Spiel gegen Bochum fit und soll laut Trainer Schulz auch in der Startelf stehen. Dafür fehlen Diehl, Uth, Dietz und Kilian. Die Bochumer sind nach einem guten Auftakt ins Kalenderjahr 24 zurück im Abstiegskampf. 4 der letzten 5 Spiele gingen verloren und auch der VfL musste unter der Woche eine schlechte Nachricht verkraften. Patrick Osterhage schließt sich im Sommer dem SC Freiburg an. Klingt nach einer super engen Begegnung, Daniel, würde ich mal sagen, oder? Wer macht's?
Ja, ist es absolut. Es ist wirklich super schwierig, wer da wirklich die Oberhand am Ende hat. Klingt so ein bisschen auch nach Unentschieden, würde auch wieder irgendwie keinem was bringen. Das Ding beim FC ist, sie müssen einfach Tore schießen. Und das fällt ihnen wirklich unfassbar schwer. Das hat auch Timo Schulz irgendwie nicht hingekriegt, dass da mehr Tore am Ende bei rumspringen. Ich gehe sogar fast mit Bochum. Die vergangene Woche ja wirklich gegen Darmstadt eigentlich vieles richtig gemacht haben, direkt nach der Pause auch irgendwie das 2-0 noch gemacht haben und dann sich da noch zwei Dinger gefangen haben. Klar, auch Manuel Riemann da ein bisschen mit beteiligt gewesen. Aber ich setze tatsächlich fast auf Bochum und das ist dann quasi so das Ende von jeglicher Hoffnung eigentlich auf den direkten Ligaverbleib für den FC.
Ich habe irgendwie auch ein unentschieden Gefühl am Anfang gehabt, auch weil ich dachte so, okay, das Narrativ ist eigentlich so ein bisschen auf Kölner Seite, ne? Weil, also zumindest was die mentale Ebene angeht, weil ich habe mir gedacht, okay, sie beschäftigen sich ja jetzt schon seit Monaten, muss man sagen, mit dem beinharten Abstiegskampf, wohingegen die Bochumer sich erst jetzt seit kurzem wieder damit beschäftigen müssen, weil sie ja eigentlich schon so gut wie raus waren, ne? Das dachte man so ein bisschen. Und ich kann mir vorstellen, dass das zumindest so ein kleiner mentaler Vorteil für die Kölner ist, dass sie diese wahnsinnige Drucksituationen schon seit Wochen kennen. Und ich glaube auch, wenn die Kölner sich irgendwie ein bisschen auf Kontersituationen beruhen, dann kann auch gegen die etwas spielstärkeren Bochumer was gehen. Köln traf ja zum Beispiel auch beim 1:1 in Augsburg nach einem Konter. Das könnte wirklich auch gegen Bochum der Schlüssel sein, weil, naja, die Bochumer die meisten Kontergegentore in der Liga schon gefangen haben. 12 bereits, zuletzt eben bei diesem 2:2 gegen Darmstadt, was du angesprochen hast, Herzi. Also ich glaube, es wird auf Kölner Tempo ankommen. Da haben sie ja ein bisschen was da mit Alidu, mit Thielmann, mit Meiner. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass Bochum gerade über Standards von Stöger richtig gefährlich werden kann. Und so haben beide Mannschaften so ein bisschen ihre Möglichkeiten, dem anderen weh zu tun. Und deshalb glaube ich, irgendwie an ein Unentschieden. Und das würde keiner der beiden Mannschaften irgendwas bringen. Hingegen ein Sieg der Kölner, das würde da unten nochmal richtig Feuer reinbringen. Es spielt jetzt auch noch am Wochenende ja Mainz gegen Darmstadt. Also dieses Wochenende ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. Je nachdem, was da an Ergebnissen rauskommt, kann es nochmal richtig wild werden da unten.
Wenn ich mal meine Mike mit AI-Brille noch aufsetze, kann ich euch sagen, Köln gegen VfL Bochum, der Playerbot rechnet aus. VfL Bochum gewinnt das Spiel und zwar mit etwa, Achtung, 1,59 zu 1,39. Also beides drin. Herzi hat ein richtiges Bochum-Gefühl und gleichzeitig liegen wir aber auch voll im Trend. Das wird ein super enges Spiel.
Wir kommen zur nächsten Partie. Union Berlin empfängt Bayer Leverkusen am Samstag um 15.30 Uhr. Man kann an dieser Stelle, wenn man über Leverkusen spricht, immer nur Glückwunsch sagen. Sie stehen im Pokalfinale und sind weiterhin auf dem besten Weg, die beste Saison der Vereinsgeschichte zu spielen. Boniface und Palacios sind im Pokal-Halbfinale nach ihren Verletzungen ja zurückgekehrt. Der Kader wird also nicht gerade schwächer. Aber Obacht, Union hat 2024 erst ein Heimspiel verloren. Und zwar gegen Dortmund und zwar auch nur, weil Mike da im Stadion war. Allerdings haben die Unioner ein Offensivproblem. Gegen Frankfurt beendeten die Köpenicker bereits ihr 14. Saisonspiel ohne ein eigenes Tor. Das ist vollkommen Wahnsinn. Und das ist vor allen Dingen auch Liga-Höchstwert. Unser Hertha-Fan Lukas hat in der aktuellen MML-Folge gesagt, dass er austickt, ja, wenn Leverkusen ausgerechnet in Köpenick verliert. Hältst du das für realistisch, Herzi?
Nein. Nein, also es ist wirklich 40 Spiele ungeschlagen. Also man muss sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. 40 Spiele ungeschlagen. Es ist wirklich unfassbar, wenn man jetzt auch im Pokal wieder Leverkusen gesehen hat, wie souverän die das einfach runterspielen. Guckt euch das 2:0 nochmal an. aus dem eigenen 16er befreien die sich. Tabsoba spielt einen überragenden Pass aus der Bedrängnis auf Wirtz, der unfassbar schnell ist, richtig gut Tempo aufnimmt und dann Adli freispielt. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und selbst wenn es eng wird, das haben wir vergangenen Spieltag gesehen, dann schießen sie halt in der Nachspielzeit wieder das Siegtor. Na, es ist wirklich, also ich kann mir keine Welt vorstellen, in der Leverkusen dieses Spiel nicht gewinnt.
Ich habe lustigerweise, weil du von diesem Tor gerade sprichst, gedacht, normalerweise ist man immer, man guckt auf den Assist und man guckt auf den Second Assist, also den Assist zum Assist quasi, weil das meistens die Idee ist, die das Spiel dann öffnet. Und ich hatte bei diesem Tor hatte ich das Gefühl, da stimmte alles. Das war der Assist zum Assist zum Assist zum Assist zum Tor. Also alles war sensationell gespielt.
Ja. Ja, es ist wirklich, also was Leverkusen macht, ist ja, es ist wirklich nahe an der Perfektion. Und ja, also ich glaube wirklich, dass sie ein Spiel verlieren werden, mindestens in dieser Saison noch. Es wird eins kommen. Es wird, glaube ich, nicht das jetzt am Wochenende gegen Union, weil auch das, was Lena schon angesprochen hat, wie viele Spiele waren es, Lena? 14, die sie kein Tor geschossen haben. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Ich will den Spannungsbogen jetzt auch nicht künstlich nach oben biegen, aber wir haben in dieser Woche ja schon mehrfach betont, dass man Leverkusen, wenn überhaupt, nur vor Probleme stellen kann, wenn man tief und kompakt steht und sich nicht locken lässt. Das ist ja einer ihrer Methoden, den Gegner irgendwie zu täuschen, dass sie sie locken und dann mit überfallartigem Umschaltspiel ja bestrafen sozusagen. Ich glaube, in dieser Rollenverteilung fühlt sich Union aber eigentlich ganz wohl, weil das eben Teil ihrer Spiel-DNA ist, tief und kompakt zu stehen. Dann spielen sie auch noch zu Hause und werden alles daran setzen, kein Tor zu kassieren. Ich sage mal so, ich halte ein 0:0 nur auf dem Papier nicht für unwahrscheinlich, aber Leverkusen setzt halt aktuell alle sportlichen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft. Von daher brauchen wir auch eigentlich gar nicht irgendwie sportlich auf dieses Spiel zu schauen, weil sie sowieso ihren ganz eigenen Film aktuell fahren und vermutlich, na klar, unterm Strich auch dieses Spiel gewinnen werden.
Und wir wissen ja, wenn 0:0, dann nur bis zur 93. Minute und dann kommt Patrick Schick.
So sieht's aus.
Der erste FC Heidenheim spielt gegen den FC Bayern München. 15:30 ist Anpfiff. Heidenheim sammelte am vergangenen Wochenende seinen 30. Punkt und wird damit voraussichtlich einen ruhigen Liga-Endspurt vor sich haben. Allerdings scheinen die Heidenheimer aktuell nicht wirklich formstark zu sein. Seit 6 Ligaspielen wartet die Mannschaft von Frank Schmidt auf einen Dreier. Und die Bayern, die haben, wissen wir ja, die Meisterschaft nach der vergangenen Niederlage gegen Dortmund abgehakt. Kurzes Personalupdate. Sané konnte gestern wieder nur individuell trainieren und ist damit für das Heidenheim-Spiel fraglich. Dafür wird Pavlovic zurück in den Kader kehren. Frage an Daniel. Fangen sich die Bayern? Auswärtsspiele in Heidenheim, das ist ja kein Spaziergang, oder?
Nee, ist es absolut nicht. Ich hatte auch das Vergnügen, einmal in dieser Saison dort zu sein. Es ist wirklich einfach was ganz Besonderes. Es ist klein, es ist trotzdem laut, es ist anders, ne, weil es einfach wirklich so ein sehr uriges Stadion auch ist. Und es ist wirklich, das darf man nicht vergessen, auch das erste Mal für die Bayern, dass sie dort spielen, in dem Pflichtspiel. Und deshalb ist es auch für Heidenheim ein absoluter Feiertag, ne? Also im Prinzip egal, was da passiert, das ist wahrscheinlich, muss man ja auch sagen, mit das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Trotz allem, ne? Also obwohl die Bayern jetzt vielleicht nicht Tabellenführer sind und jetzt nicht die beste Saison spielen, aber wenn der FC Bayern München auf den Schlossberg kommt, dann ist das, glaube ich, schon wirklich so mit das Größte, was eigentlich passieren kann für so einen Verein. Und zu deiner Ausgangsfrage zu kommen, ich glaube, ja, nach so einer 0:2 Niederlage der Bayern, ja, ist schwer, dass sowas nochmal passiert. Ich weiß, die Bayern hatten es in der Saison auch schon, dass sie mal 2-3 Spiele auch in Folge verloren haben, aber ich kann es mir in der Kombination tatsächlich nicht vorstellen.
Man fragt sich so ein bisschen, also das habe ich mich zumindest gefragt, als ich die Partie gesehen habe und mir so versucht habe, ein paar Gedanken darüber zu machen. Ich habe mich gefragt, was ist die Motivation vom FC Bayern bei dieser Partie in Heidenheim, nachdem der Trainer letzte Woche den Leverkusenern ja schon zur Meisterschaft gratuliert hat, ne? Also wir bedenken, nächste Woche Dienstag, 21 Uhr, Champions League gegen Arsenal. Keiner wird sich jetzt am Wochenende davor verletzen wollen. Na klar sind die Münchner hier von der Qualität haushoch überlegen, aber ich finde, es wird eben auch ein waschechter Charaktertest, weil die Hemmschwelle, alles reinzugeben in dieses Spiel, wesentlich höher liegt als eben nächste Woche Dienstag um 21 Uhr, wenn die Champions League-Hymne ertönt. Also es gibt ja die Spiele, da brauchst du dich gar nicht motivieren. Ich glaube, das hat ja Lothar Matthäus vor dem Rückspiel gegen Lazio gesagt, ne? Thomas Tuchel braucht eigentlich gar keine Ansprache halten, weil die Spieler selber so heiß sind, dieses Rückspiel zu gewinnen, weil der Rahmen eben schon groß genug ist. Und dann gibt es eben Spiele wie jetzt am Samstag in Heidenheim in einer Liga, die bereits entschieden ist, wo das dann eben etwas schwieriger ist, glaube ich, sich zu motivieren. Und ich glaube, so ein bisschen das Spiel könnte auch das Warm-up-Programm für Arsenal werden. Machst du hier kein gutes Spiel, hast du vor dem Arsenal-Spiel eben mediale Unruhe, es wird wieder viel geschrieben werden, aber natürlich auch intern wird es wahrscheinlich dann rumoren, noch mehr als ohnehin schon. Und diese Voraussetzungen sind dann eben wesentlich schwieriger, dann eben ein erfolgreiches Spiel gegen Arsenal zu absolvieren, als wenn du dir samstags in Heidenheim jetzt schon mal ein bisschen Leichtigkeit und Selbstvertrauen und Spielfreude irgendwie aneignest. Also ich bin echt gespannt. Ich habe gar kein Gefühl. Ich weiß gar nicht, wie es ausgeht. Ich weiß nur, dass es ein Charaktertest für die Münchner wird.
Ja, aber ich finde, Lena, es wird nicht nur ein Charaktertest, weil du gesagt hast, was ist die Motivation der Bayern? Ganz ehrlich, jeder Spieler, gut, es gibt ein paar Ausnahmen, Kane, Neuer vielleicht, aber ja, also die müssen sich zeigen, ne? Also im Sommer wird da schon einiges passieren, glaube ich, bei den Bayern. Man weiß auch noch nicht, wer Trainer wird. Ich glaube, da kann sich tatsächlich niemand auf die faule Haut legen oder irgendwie sagen, okay, es ist ja alles entschieden in der Liga, ich muss mich ja hier gar nicht mehr anstrengen. Ich glaube schon, dass das eine Motivation ist, dass da eben Max Eberl ist, der neu ist und der sich die alle ganz genau anschaut.
Ja, wir sind sehr gespannt auf diese Partie. Dann kommen wir jetzt zum Topspiel an diesem Wochenende. Borussia Dortmund empfängt den VfB Stuttgart. Ein Spieltag ganz im Zeichen des Stadions, denn das Westfalenstadion wurde diese Woche 50 Jahre alt und das soll am Samstag gebührend gefeiert werden. Zum Sportlichen. Der BVB ist richtig gut drauf und feierte zuletzt 5 Pflichtspielsiege am Stück. Aber natürlich ist auch der VfB gut drauf. Seit dem 18. Spieltag sind die Stuttgarter in der Liga ungeschlagen. Gewinnt der BVB? Ist es übrigens nur noch ein Punkt Abstand auf den VfB. Es könnte also auch ein sehr entscheidendes Spiel um diesen dritten Tabellenplatz werden. Das klingt erstmal ja auch auf dem Papier nach einem richtig tollen Fußballspiel. Wem traust du eher einen Sieg zu?
Ja, das wird es auch, glaube ich. Also es wird ein tolles Fußballspiel. Vor allem, wenn man sieht, was in dieser Saison zwischen diesen beiden Mannschaften schon gelaufen ist. Ne? Also da hat Stuttgart den BVB zweimal schon sehr geärgert. Ne? 2-1 in der Liga im Hinspiel, 2-0 im Pokal. Und das waren beides schon sehr deutliche Spiele. Trotz allem, wenn die Ergebnisse auch nicht so hoch aussehen für Stuttgart, aber es waren trotzdem sehr deutliche Spiele für Stuttgart. Jetzt ist die Situation, finde ich, ein bisschen anders. Du hast auch schon angesprochen, BVB mit 5 Siegen irgendwie im Rücken. Die surfen da gerade so ein bisschen auf der Erfolgswelle. Und ich finde es ein unfassbar wichtiges Spiel für den BVB. Du hast die Tabellenkonstellation angesprochen, klar. Aber auch vor diesem Hinspiel im Champions League Viertelfinale bei Atletico ist es ein furchtbar wichtiges Spiel für den BVB, für diese ganze Stimmung in diesem Verein, weil wir kennen alle diesen Verein, der, wenn er einmal wieder verliert, wieder alles in Frage gestellt wird. Deshalb, ich bin wirklich super gespannt, glaube aber eher, dass der BVB in dieser aktuellen Form ja dieses Ding ziehen kann, auch gerade zu Hause.
Du hast es übrigens gerade eben angesprochen, es hat ja schon, weil wir 50 Jahre Westfalenstadion gehabt haben, schon fantastische Spiele gegeben im Westfalenstadion zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Das waren eigentlich immer Spektakelspiele und ich finde, es ist ein Spiel, das einem in der Bundesliga ans Herz gewachsen ist, weil es einfach immer so spektakulär ist.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja kein Spiel, was gerade im Moment mehr Spaß machen könnte, glaube ich, in der Liga. Weil Leverkusen gewinnt eh alles, da muss man gar nicht mehr nachfragen, aber bei den beiden weißt du es eben nicht. Ne? Also es ist wirklich ein sehr offenes Spiel, finde ich, und genau das macht ja die Spannung aus bei dem Spiel.
Ich würde sagen, halt über die komplette Saison hinweg gesehen, spielen die Stuttgarter natürlich den wesentlich besseren Fußball. Ne? Also das sagen auch die Statistiken. Stuttgart erzielte in dieser Saison im Vergleich zum BVB mehr Tore, hat den besseren X-Goals-Wert, gab mehr Torschüsse ab, hatte mehr Großchancen, mehr Ballbesitz, bessere Passquote, you name it. Aber... Und das ist ja auch das, was du angesprochen hast, Herzi, die beiden Niederlagen, die es in dieser Saison schon gab vom BVB gegen Stuttgart, die sind noch zu einer anderen Zeit passiert. Ich glaube, gerade defensiv steht der BVB aktuell richtig, richtig stabil. Das war in den letzten beiden Partien gegen Stuttgart noch nicht so der Fall. Da haben sie sich definitiv weiterentwickelt. Dazu ist jetzt auch bei diesem Spiel Gregor Kobel endlich wieder mit dabei. Und sie spielen eben zu Hause. Ich glaube auch, dass sie das Ding ziehen werden.
Und es wird natürlich was Lustiges passieren. Also die Geschichte der Liga ist ja ganz klar. Dortmund gewinnt gegen Stuttgart und wird natürlich mit einem riesigen Endspurt am Ende noch Vizemeister.
Glaubst du das wirklich, lieber Mike?
Nein. Aber ich fänd's wahnsinnig komisch.
Ja. Das würde passen irgendwie.
Oder hat das wieder dein Supercomputer gesagt?
Nein, nein, hat er nicht. Hat er nicht. Im Gegenteil. Okay. Schauen wir auf Hoffenheim gegen Augsburg. Sonntag 15:30 Uhr, ein Spiel, über das wir natürlich nur deshalb reden, weil Daniel am Sonntag dort im Einsatz ist, sich also top vorbereitet hat schon. Die Hoffenheimer verspielen gerade ihre Chance auf eine Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb. Auf Platz 7 sind es nur 3 Punkte. Die letzten 3 Spiele gingen aber allesamt verloren und deswegen vielleicht die große Hoffnung. Oder anders gesagt, all eyes on Maxi Bayer. Der junge Stürmer erzielte 5 Tore in seinen letzten 5 Spielen und könnte vielleicht ja der Unterschied gegen Augsburg sein. Augsburg wiederum ist richtig gut drauf. 4 der letzten 5 Spiele wurden gewonnen und damit rangiert der FCA aktuell auf Platz 7. Frage an dich, Daniel. Auch das klingt nach einer engen Begegnung, aber aus beruflichen Gründen. Ich habe es ja gerade gesagt, du musst sehr, sehr gut vorbereitet sein. Also wer gewinnt?
Also gut vorbereitet sein muss ich dann Sonntag ab, wann gehen wir auf Sendung? Nein, also klar, ich habe mich damit schon beschäftigt und es ist ein bisschen interessant, dass du sagst eigentlich, dass Hoffenheim gerade ein bisschen schlechter drauf ist und Augsburg eigentlich besser drauf ist. Ich glaube, wenn man nach dem vergangenen Spieltag die Gefühlslage bei beiden Mannschaften nimmt, dann ist es genau umgekehrt. Obwohl Hoffenheim verloren hat gegen Leverkusen, gut, gegen Leverkusen, wer verliert nicht gegen Leverkusen, sind die, glaube ich, trotzdem ganz stolz gewesen mit diesem Spiel, weil du warst bis zur 88. Minute vorne gegen Leverkusen und hast das eigentlich auch ganz okay gemacht. Klar, du hattest einen überragenden Oliver Baumann im Tor, aber hast es trotzdem streckenweise ganz gut gemacht, hast vor allem gefightet. Und das ist ja so ein bisschen das, was Pellegrino Matarazzo, der Coach, immer wieder gefordert hat von seiner Mannschaft, dass dieses Füreinander kämpfen, miteinander kämpfen, dass das eben nicht da ist. Und das war in dieser Partie auf jeden Fall da. Und auf der anderen Seite hast du die Augsburger, die nach so einem 1:1 gegen Köln schon auch enttäuscht sein dürfen, ne? Weil es ist irgendwie so eine gefühlte Niederlage. Du hattest mehr als doppelt so viele Torschüsse, hast aber eben nichts draus gemacht. Ich glaube, so das Beste, was Augsburg jetzt gerade so passiert, ist, dass Demirovic wieder zurückkommt. Denn ich glaube, wenn sie den gegen Köln gehabt hätten, dann wäre das vielleicht anders ausgegangen, dieses Spiel.
Kurz der Vollständigkeit halber, die restlichen Partien im Überblick. Am Samstagnachmittag treffen Mainz und Darmstadt aufeinander und der Sportclub Freiburg bekommt es mit RB Leipzig zu tun. Am Sonntag um 17:30 Uhr gibt es dann noch das Trainerduell zwischen Hasenhüttl und Seoane. Das werde ich übrigens auf The Zone begleiten, zusammen mit Sepp Kneißl, schaltet da gerne ein. Soll heißen, der VfL Wolfsburg trifft auf Borussia Mönchengladbach.
Und ich werde bei The Zone nichts begleiten, also gucken höchstens, aber mich vor allen Dingen auf das hier konzentrieren.
In der zweiten sieht man besser.
Auch wenn Daniel kein großer Kenner der zweiten Liga ist, das unterstelle ich ihm. Ich weiß es nicht. Bist du es, Daniel, oder nicht?
Nee, du hast vollkommen recht. Ich war bis okay. So 1996 war ich KSC-Fan, aber es ist dann irgendwann abgeebbt.
Okay, geht mir genauso. Also beziehungsweise ich habe mich noch nie richtig dafür interessiert. Damals war ich dann übrigens 2. Also egal. Ich habe aber hier Mike in diesem Podcast, deshalb müssen wir darüber reden. Und ich habe es ihm versprochen, dass wir das diesmal tun. Also blicken wir auf dieses Zweitliga-Wochenende. Da gibt es gerade so ein kleines Trainerbeben, möchte man meinen. Zumindest berichtete das die Bild gestern exklusiv, dass man sich bei der Hertha mittlerweile einig sei, Pal Dardai im Sommer vor die Tür zu setzen. Die Gründe dafür sollen einerseits Unstimmigkeiten im Verein und andererseits nicht ausreichende sportliche Leistungen sein. Als möglicher Nachfolger wird in den Medien Thomas Stamm gehandelt, der aktuell die zweite Mannschaft vom SC Freiburg trainiert.
Auch in Hamburg, also in dem Teil von Hamburg, der sportlich nur mäßig erfolgreich ist, wurden Neuigkeiten über Trainer Steffen Baumgart bekannt. Der und sein Kapitän Sebastian Schonlau sollen nämlich vor wenigen Wochen ein Geheimtreffen mit HSV-Ultras abgehalten haben, so berichtet es zumindest die Bild. Daraus sollte ein Schulterschluss zwischen Fans und Mannschaft entstehen und wir schauen mal, ob das denn dann auch sportlich Wirkung zeigen wird. Am Samstagnachmittag ist auf jeden Fall Zeit dafür. Der HSV trifft nämlich auf den frisch gebackenen Pokalfinalisten aus Lautern. Und dann bekommt es die Hertha am Freitagabend schon mit Paderborn zu tun. Der dritte Platz ist immer noch hart umkämpft. Aktuell kämpfen vor allem Düsseldorf, der HSV und Hannover 96 um die Relegation. Und die drei Clubs trennt dabei lediglich 3 Punkte. Auch im Abstiegskampf ist es extrem eng. Zwischen Platz 12 und Platz 17 liegen ebenfalls nur 3 Zähler.
So, und Mike, dadurch, dass du ja der Einzige bist in dieser Runde, der sich wirklich so richtig mit der zweiten Liga in Gänze befasst, ich befasse mich natürlich nur mit Hertha, aber du hast da einen etwas breiteren Überblick. Was erwartest du von diesem Zweitliga-Wochenende? Und ich bin ja ein wenig befangen mit meiner Meinung zu Pal Dardai. Deshalb frage ich dich, wie du diesen vermeintlichen Dardai-Rausschmiss bewertest.
Also fangen wir mal mit Pal Dardai an. Ich glaube, wenn man so dünnhäutig, wir haben ja gestern auch über die Pressekonferenz gesprochen, wenn man so dünnhäutig auf einen, ja, ich finde jetzt auch nicht so wahnsinnig super schweren Vorwurf reagiert, dass man da auch nicht die Coolness hat und nach einer zweiten Nachfrage sofort die Pressekonferenz verlässt, weil man mit dem Kicker nicht reden will, dann weiß man natürlich schon, dass da ein enormer Druck unter dem Kessel ist und möglicherweise da vielleicht das ein oder andere auch schon durchgesickert ist. Ich glaube, es ist ganz gut. Du kannst mir das bestätigen oder nicht oder dich komplett raushalten. Aber ich glaube, es ist ganz gut für Hertha, dass die Dardai-Zeit endet. Es ist auch ganz gut, dass sie es nicht sofort machen, sondern in Ruhe, zumindest so wird es ja im Moment kolportiert, die Saison zu Ende spielt. Es gibt nichts mehr zu holen. Man kann nicht absteigen, man kann nicht mehr aufsteigen. Spiel die Saison ruhig zu Ende und wage dann einen Neuanfang. Und ich glaube, das ist exakt das Richtige, was der Club gerade tut. Ruhe und Weitsicht ist, glaube ich, etwas, was Hertha allgemein ganz gut tun würde.
Ja, ich glaube schon.
Aber ich merke schon, du willst dich nicht dazu äußern.
Nein, also ich sag mal so, ich kann mich dazu äußern, ich will ja nicht mehr in Lohn und Brot, aber ich glaube auch, dass sie jetzt gut beraten werden, jetzt einfach die Saison zu Ende zu spielen, im Sommer nochmal alles auf den Tisch bringen. Man weiß halt, was man von einem Pal Dardai bekommt. Er findet das Rad nicht neu, er ist sehr, sehr lange in diesem Verein, er steht nicht für neue Impulse, er steht nicht für neuen frischen Wind und eventuell ist das aber genau das, was die Hertha nach dieser einen Übergangssaison, wo man sich akklimatisieren musste in der zweiten Liga, jetzt eben auch braucht, weil kurzfristig ist natürlich das Ziel, wieder zurück in die Bundesliga zu kommen, diesen Berliner Weg weiterzuführen mit den jungen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs, die allesamt in der Großzahl jetzt auch in der Startelf vertreten sind. Dazu dann eben Goalgetter Tabakovic und irgendwie Publikumsliebling Fabian Rehse. Da drumherum baust du dann irgendwie noch 3-4 andere Stützen und dann hast du, glaube ich, auch eine relativ gute Mannschaft. Wenn dann dazu noch ein Trainer kommt, der das auch spielerisch weiterentwickelt kann, vielleicht ein wenig unberechenbarer gestalten kann, dann glaube ich, haben sie sehr, sehr gute Karten in der nächsten Saison, um den Aufstieg mitzuspielen.
Genau, und ansonsten, was erwarte ich noch? Ich glaube, spannende Begegnungen. Paderborn spielt ja gegen Hertha, super spannendes Spiel. Und der HSV ist, glaube ich, ich würde mal sagen, all eyes on HSV, steht wahnsinnig unter Druck. Nur noch Vierter, muss unbedingt, will unbedingt aufsteigen, empfängt den ersten FC Kaiserslautern. Ich weiß nicht, ob die schon wieder nüchtern sind, aber ich nehme mal an, ja. Und insofern ist das dieses Fernduell. Hannover 96 spielt gegen Schalke. Fortuna Düsseldorf hat die vermeintlich leichteste Partie gegen Eintracht Braunschweig, wobei vielleicht hat auch Hannover 96 die leichteste Partie gegen den FC Schalke 04. Also es sind alles spannende Begegnungen. Es kommt jetzt genau auf diese Dreierkonstellation an und vorne gehen der FC St. Pauli und Holstein Kiel, die übrigens in Nürnberg spielen, ja, so langsam und ruhig voran in Richtung Bundesliga. Und ich glaube, daran wird sich auch nichts ändern, selbst wenn der FC St. Pauli in Karlsruhe verlieren sollte. Und am Ende, wie gesagt, der Dreikampf wird das sein, was spannend ist, um die Relegation.
So, jetzt musst du aber auch zufrieden sein, Mike. Also das war jetzt aber auch wirklich ausführlich, zweite Liga. Also, ne? Bist jetzt besänftigt.
Ja, genau, ich bin dir sehr dankbar. Vielen Dank, Lena.
Ich habe auch was gelernt.
Ja, dann bedanken. Das siehst du. Ja, Herz ist ja auch noch da. Vielen Dank, dass du heute da warst. Hat richtig viel Spaß gemacht. Komm gerne wieder. Und ja. Wir sehen uns, ich weiß gar nicht. Bist du Sonntag in Hoffenheim oder in München? Weiß ich gar nicht.
Ja, es ist übrigens ein Skandal, Lena, ne? Also wir arbeiten jetzt die ganze Saison zusammen bei der Zone, aber halt auch nicht zusammen bei der Zone, weil wir haben uns noch nicht gesehen, seit du da bist. Wir müssen das irgendwie ändern.
Das werden wir ändern. So ist es.
Ich möchte ganz kurz noch hinweisen auf die neue Folge Fußball MML, die aufgrund der Rückreiseaktivitäten von Lukas Vogelsang aus der Karibik etwas länger hat auf sich warten lassen und erst gestern rausgekommen ist. Kommt ein Diamant zum Augearzt, heißt sie, und ist natürlich wie immer ein Knaller.
Und dann gibt es auch noch eine neue Folge Flatterball mit Max Kruse und Martin Harnik und ihren Spielerfrauen. Ja, da auf jeden Fall mal reinhören. Das ist sehr, sehr interessant. Und dann verbleiben wir mit den besten Wünschen für ein tolles Fußballwochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Und das waren für euch heute Daniel Herzog, Lena Kassel
und Mike Nöcker für Fußball MML.
Tschüss.
Tschüssi.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.